Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Die Lage. Drohnenkrieg in der Ukraine beschäftigt natürlich seit Jahren die Gemüter, die Militärexperten, auch die Bundeswehr, keine Frage. Und es ist beschlossen worden, dass massiv ausgerüstet und aufgerüstet werden soll mit Drohnen. Deswegen sind wir heute im Gespräch mit einem ausgewiesenen Experten für den Ukraine-Krieg, aber auch für den Krieg mit Drohnen. Es ist Oberst Markus Reißner vom österreichischen Bundesheer, Leiter der Offizierausbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, den wir heute im Interview haben. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr.
Und mein Name ist Gunnar Kruse, Redakteur bei der Zeitschrift Die Bundeswehr.
Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Ja, Sie haben schon 2017 in Ihrem Buch Robotic Wars darüber geschrieben, dass unbemannte Systeme die moderne Kriegsführung umfassend verändern werden. Zum ersten Mal haben Drohnen damals aus israelischer und türkischer Produktion dann einen Krieg entschieden. Das war 2020 im Kampf um Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien. Sind Drohnen allein ein Gamechanger? Kann man das so sagen nach der Erfahrung?
Das kann man nicht, sondern man muss es immer in der Zusammenschau sehen. Wenn man jetzt die Kriegsgeschichte betrachtet, die Ereignisse der letzten Jahrhunderte, dann ist es immer wieder die Situation, dass es entweder Systeme oder Waffensysteme gibt, die quasi evolutionär beigetragen haben, die Art und Weise zu verändern, wie wir gegeneinander kämpfen. Oder wir sehen sogar, dass es Momente gibt, wo man von revolutionären Entwicklungen spricht. Sie kennen diese berühmten Beispiele, der Steigbügel, Pfeil und Bogen, im Prinzip der Schießpulver und so weiter und so fort. Ja. So, was wir jetzt sehen, ist, dass Drohnen zunehmend quasi auf jeden Fall eine evolutionäre Wirkung ausüben. Das heißt, quasi durch die Fähigkeiten, die diese Systeme mit sich bringen, in den einzelnen Teilbereichen sehen wir, dass das die Art und Weise, wie wir kämpfen, verändert. Revolutionär wird spätestens dann werden, wenn künstliche Intelligenz, und das ist das Entscheidende, was ich hier eine wirklich hohe Rolle und einen hohen Stellenwert übernimmt, davon entfernt, aber wie man nicht erkennen kann, der Rüstungswettlauf, die kriegerischen Auseinandersetzungen, sind natürlich Treiber dieser Entwicklungen und man kann davon ausgehen, dass möglicherweise dieser Schritt wirklich erreicht wird und dann haben wir wirklich Revolution.
Gut.
Ich habe ein bisschen eine schlechte Verbindung jetzt an.
Ja, ich.
Schalten Sie bitte Ihr Video weg, dann haben wir bessere Übertragungsrate. Ja?
So, geht's besser?
Ja, also für mich geht's gut, ja.
Okay, prima. Sie kamen hier auch ein bisschen zerhackt an zwischendurch. Prima, dann kommen wir. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die der Kollege Kruse formuliert hat.
Ja, also ich habe gelesen im Februar 2040 eine kleine Meldung. Da hieß es, das Bundesheer kauft 36 Abwehrsysteme des Typs Skyranger.
Genau.
Diese Meldung hätte ich gerne so ein bisschen eingeordnet, denn ich habe genauso heute gelesen, dass selbst die Bundeswehr bis 2028 insgesamt, ich sage mal in Anführungszeichen, nur 19 Flugabwehrpanzer vom Typ Skyranger 30 bekommen soll. Machen sich hier Österreich und Deutschland vielleicht sogar als Kunden von Rheinmetall Konkurrenz? Besteht da so eine Gefahr?
Also weil Sie als Rüstungsunternehmen, glaube ich, kann man nur froh sein darüber, dass so unterschiedlichste Aufträge von unterschiedlichen Auftragsnehmern hereinkommen, weil das ja in der Zusammenschau quasi in der Produktentwicklung das System weiterbringt und man ja schlussendlich quasi durch die Abnahme die Möglichkeit hat, entsprechend auch Profite zu machen am Ende des Tages. Ja. Das Interessante am Beispiel des österreichischen Bundeswehrs ist, dass wir eigentlich aus meiner Sicht, aber das ist wahrscheinlich auch unserer doch überschaubaren Größe geschuldet, sehr schnell in die Gänge gekommen sind, was die Entwicklungen jetzt und die Folgerungen aus dem Ukraine-Krieg betrifft. Und dass wir mit dem Plan ÖBH 2032 Plus und einer Ministerin, die also hier wirklich beispielgebend gearbeitet hat und auch all den anderen, die dahinter gestanden sind in der Beschaffung, sehr rasch einige, ich sage mal, Felsnägel eingeschlagen haben, wo wir dann quasi einen Stand bauen konnten und von dem wir dann quasi weitergeklettert sind. Ja. Das heißt, sie haben also hier in unterschiedlichen Segmenten aus meiner Sicht sehr rasch Entscheidungen gesehen, die dazu führen, dass wir auch jetzt beginnen, diese Systeme sukzessive einzuführen. Ob das jetzt gefechtstechnische Drohnen sind, die jetzt dazulaufen, ob das die Entscheidung ist, Stichwort Skyranger, ob das die Entscheidung ist, die 3,5 cm Z-Flak entsprechend abzugraden, wo wir dann, wenn alles gut geht, wirklich auch sehr, sehr moderne Systeme haben. Das ist also aus meiner Sicht auf einer guten Schiene. Die große Frage, die sich bei uns natürlich stellt, auch hier haben wir vorher schon ein bisschen angesprochen mit dieser Frage, was ist also ein System alleine der Gamechanger? ob wir im Verbund aller notwendigen Waffensysteme in den unterschiedlichsten Domänen das tatsächlich auch erreichen. Also was wir gerade tun ist, die nahe Bereichsverteidigung für den Bereich des Luftraums, das haben wir jetzt sehr gut auf Schiene. Die Frage ist, stoßen wir als österreichisches Bundesheer auch in die Verteidigung mittlerer und hoher Reichweite vor? Also das, was Sie quasi als von der ISD bis zur Patriot und im weiterführenden Aerosystem haben. Ne? Das haben wir jetzt quasi als Ambition zwar formuliert, da sind wir aber natürlich von der Beschaffung bei weitem noch nicht dort, wie das zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland ist. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel, wo das Aerosystem, wird jetzt natürlich davon abhängen, wie es den Israelis geht, in den nächsten Wochen und Monaten im Prinzip in der Bundesrepublik Deutschland vor der Einführung steht. Ne?
Ja, Stichwort Ausbildung vielleicht. Die bereits ausgebildeten Militärdrohnenbediener werden bei Ihnen im Bundesheer zu Lehrern weiterqualifiziert, die dann so in so einer Art Schneeballsystem ihre Erfahrungen weitergeben. Und dann Anfang 2025 sollten alle Bataillone für den Zweck Nahbereich sowie für die Eigensicherung auf Ebene eines Zuges zum Beispiel der Landstreitkräfte mit kleinen Drohnen ausgestattet sein. Wie ist denn da der Stand der Dinge bei Ihnen inzwischen?
Genau, das ist aus meiner Sicht auf einem guten Weg. Wir haben jetzt quasi die Entscheidungen getroffen des Zulaufes und wir erwarten, dass es bis Ende des Jahres dreistellige Stückzahlen zulaufen. Die werden dann verteilt. Wir haben also ca. 200 Personen zu Drohnenpiloten ausgebildet. Diese Zahl ist natürlich immer wieder variable, weil natürlich Leute ausfallen, Leute dazukommen und so weiter und so fort. Aber mit der Verfügbarkeit des Systems glauben wir, dass wir auf der gefechtstechnisch-taktischen Ebene relativ rasch eine gute Sättigung erreichen werden. Wir hatten jetzt vor kurzem die Übung Waldviertel auf unserem Truppenübungsplatz Allensteig, wo wir versucht haben, auch das Gefecht so darzustellen, wie es sich momentan aufgrund der Erfahrungen der Ukraine-Krise, des Ukraine-Krieges im Prinzip sich darstellt. Und da hatten wir, und da bin ich sehr stolz darauf, zum Beispiel auf der untersten Ebene Drohnentrupps, die unterstellt waren zur Schaffung eines Lagebildes im unmittelbaren Nahbereich auf gefechtstechnischer Ebene. Wir hatten aber auch Feinderstellungsdrohnen, die das Gefühl auch vermittelt haben, wie ist das, wenn man permanent bei Tag und bei Nacht unter Drohnenbeobachtung steht. Und wir hatten auch die, ich sage mal, taktisch eben mit Drohnen, die außerhalb eigentlich der eigenen Wahrnehmung fliegen und das ein gutes Lagebild für die beiden Parteien, Blau und Rot, quasi herstellen und was das dann bedeutet, quasi in der Planung der Einsatzführung. Ja. Und diese Erfahrungen fließen laufend ein. Wir haben zum Beispiel versucht, also das Thema war Verteidigung, Stichwort in der Darstellung und des Ausbaus der Stellungssysteme, bereits die Erfahrung in der Ukraine einzuarbeiten, Stichwort Drohnennetze, Schutz quasi mit Baustahlgitter und so weiter und so fort. Und durch dieses Machen habe ich aus meiner Sicht einen großen und positiven Effekt, dass die jungen angehenden Offiziere sich das durch also das eigene Arbeiten aneignen. Und das hinterlässt dann quasi Abdrücke im Kopf, wo ich davon überzeugt bin, dass wenn sie das einmal gesehen und angegriffen haben, dann bleibt ihnen das quasi erhalten. Wir sind ein anderes Beispiel, wir haben auch das, bin auch sehr stolz darauf, in der Akademie das Fach Wehrtechnik eingeführt wieder, wo wir zum Beispiel Ihnen zeigen, wie schauen so First-Person-Drohnen aus. Da haben wir drei Stück, eine analoge, eine digitale, eine Gasfaser-Drahtgesteuerte, damit die das einmal angreifen können, nicht weil sie es bauen müssen können, sondern weil sie einfach sehen sollen, wie funktioniert das Ding, was sind also die wesentlichsten Hardware-Software-Komponenten, warum ist das so billig, warum ist das quasi tatsächlich eine Evolution bereits, wann ist es eine Revolution und so weiter und so fort. Also da bin ich eigentlich sehr stolz darauf, dass wir da aus meiner Sicht sehr gute Wege beschreiten. Natürlich gibt es immer wieder auch Rückschläge. Stichwort, können wir diese Drohnen fliegen lassen? Brauchen eine Luftfahrzeugbescheinigung? Das ist also ein äußerst schwieriger Prozess, was ich immer verstehe, weil der Friedensbetrieb natürlich da für den Jungen auch das hinderlich betrachtet wird. Aber das ist natürlich eine Frage auch der Sicherheit und der Versicherung im Wesentlichen, damit es also bei schweren Unfällen also nicht dann also die Frage gibt, okay, wer ist jetzt der Schuldige, wer bezahlt das dann? Ne?
Na ja, klar. Ich springe mal zu einer anderen Frage, die sich jetzt ein bisschen anschließt. Bei Ihnen werden ja Drohnen hauptsächlich für die Gefechtsfeldaufklärung, also die Aufklärung eingesetzt. Ist das richtig? Ja.
Genau. Im Moment ist es so, dass wir Drohnen, also quasi Luftsysteme vor allem einsetzen für den Bereich der Nahbereichsaufklärung. Mhm. Auf der taktischen Ebene bis zur Ebene Brigade. Und in den Planungen ÖBH 2032 über das hinausgehend wäre dann auch praktisch die Idee, Angriffsdrohnen, sprich Leuchtturmunition zu beschaffen, beziehungsweise auch größere Systeme bis zum Mail-System. Wir sind aber eben bei der Frage, ob wir das in der Ambition tatsächlich alles erreichen werden. Ja.
Also das ist quasi, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ist die Bewaffnung von Drohnen, ist das in Österreich bislang noch so eine Art Tabu? Oder?
Ja, wir denken über das nach. Also auch aufgrund der Erfahrungen aus dem Ukraine-Konflikt wird über das nachgedacht. Es wird vielleicht auch Erprobungsvorhaben geben und dann wird man sehen, ob dann auch finanziell hinterlegt sich, dass es auch tatsächlich umsetzen lassen wird. Ja. In erster Linie in Kommunikation geht es uns darum, den Schutz der Soldaten zu gewährleisten. Ob das jetzt durch die Nahbereichsaufgaben passiert, zum Beispiel, oder was ja auch Einsatzmöglichkeiten von Waffensystemen inkludiert. Es geht also darum, die Überlebensfähigkeit der eigenen Soldaten entsprechend zu erhöhen.
Ja gut, aber da gehört es ja, dann kann es dazugehören. Die Frage ist jetzt, für mich ist die Frage, in Deutschland wird es ja, oder wurde es ja über Jahre diskutiert, ob man da so eine Heron-TP nun bewaffnen darf oder nicht. Es war hin und her. Und nun ist die Frage, wie bei Ihnen in Österreich, dass die Gesellschaft, beschäftigt das die Gesellschaft überhaupt das Thema bewaffnete Drohnen? Oder ist denen das...
Also nicht in dieser Intensität, wie Sie das damals erlebt haben in Deutschland. Ich habe das ja mitbekommen, mein Buch ist herausgekommen 2018. Da war die Debatte gerade ein großes Thema, natürlich geprägt von den Einsätzen amerikanischer, britischer Drohnen, vor allem in Afghanistan, aber auch im Irak. Die Frage natürlich der gezielten Tötung, ist das erlaubt oder nicht? Und ich habe mitbekommen, wie schwierig das war, diese Diskussion in Deutschland zu führen. Schlussendlich hat man sich dann durchgerungen, zum Schutz der Soldaten möglicherweise die Heron zu bewaffnen. Ich glaube, es ist bis zum heutigen Tag nicht zu einer wirklichen Umsetzung gekommen. Spätestens der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass hier was passieren muss, weil sonst kämpft man faktisch mit zusammengebundenen Händen gegen einen Gegner, der das also schamlos und rücksichtslos einsetzt. Ich glaube, dass die Diskussion in Deutschland durch die Ereignisse in der Ukraine etwas abgeschwächt worden ist. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Sachstand bei Ihnen ist hinsichtlich einer Entscheidungsfindung. Bei uns ist es so, dass wir im Rahmen dieses Nachrüstprogrammes für das Bundesjahr sehr wohl diese Themen andenken oder inkludiert haben. Die Frage ist natürlich dann am Ende des Tages, bis wie weit werden wir wirklich es schaffen vorzubringen an Fähigkeitszuwachs.
Dann hätte ich noch eine ganz andere Frage.
Vielleicht noch ganz kurz, kurze Bewertung Ihrer Seite, wie würden Sie das momentan einschätzen? Also eine gute Bekannte von mir ist die Ulrike Franke, werden Sie sicher kennen.
Natürlich, ja.
Die hat mir da ihr Leid geklagt, wie schwierig das ist in der Debatte quasi hier zu vermitteln, dass das hier im Prinzip auch vor allem zum Schutz der Soldaten ist. Was ist Ihre Einschätzung? Hat sich das jetzt ein bisschen geändert in den letzten mittlerweile fast 3,5 Jahren?
Also letztlich hat die SPD tatsächlich, war bei der Bewaffnung der Heere und TP, so ein Bremser, das hat sich aber nivelliert. Inzwischen haben sie zugestimmt. Es gibt auch jetzt mindestens ein oder zwei Heron-TP, die bewaffnet werden könnten. Aber ich glaube, ob sie mit Waffen schon eingesetzt werden, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht genau. Nee. Meines oder unseres Wissens nach nicht.
Aber ich glaube, meine Meinung ist, dass da auch wirklich die Diskussion so ein bisschen ausfasert, weil dann nicht genau gesagt wird, was meint man mit bewaffneter Drohne? In der Diskussion habe ich noch nicht so richtig beobachtet, dass man unterscheidet zwischen einer Mini-Einwegdrohne mit einer Handgranate und einer bewaffneten Heron-TP. Das sind ja völlig andere Geschichten. Und es wird immer nur und beides sind bewaffnete Drohnen.
Ich finde, es ist halt sehr ernüchternd und ich nehme da uns jetzt nicht aus der Pflicht, weil wie gesagt, Deutschland aus meiner Sicht hat eine ganz andere Ambition als Österreich. Ja? Sie sind NATO-Mitglied, Sie haben Ihren Teilbeitrag zu leisten im Rahmen der NATO, inklusive quasi der Umsetzung quasi auch des Operan Deutschland. Wir als Österreich haben natürlich die Besonderheit unserer Neutralität, sehen uns aber natürlich hier schon im internationalen Verbund, Stichwort EU und so weiter und so fort. Mhm. Aber es ist Ihnen klar, dass die Ambition Österreichs eine ganz andere ist als in der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und wir haben jetzt den vierten Jahr des Krieges in der Ukraine und sehen also hier ganz deutlich, dass Drohnen evolutionär zur Veränderung des Krieges beigetragen haben. Wir haben also eine Situation im Ersten Weltkrieg, damals hat der Stacheldraht und das Maschinengewehr dazu geführt, dass es eine Pattsituation gab, die erst der Panzer durchbrechen konnte. Jetzt haben wir die paradoxe Situation, trotz all dieser Hochtechnologie, dass der Umstand, dass hunderttausende Drohnen quasi im Einsatz sind, dazu führt, dass es genau dieselbe Pattsituation gibt. Und es ist die Frage, wie kann man sie durchbrechen? Es gibt immer wieder unterschiedliche Vorstöße, ob das das Beherrschen des elektromagnetischen Feldes ist auf der einen Seite oder der Einsatz von gasfaserdrahtgesteuerten Drohnen auf der anderen. Aber wir haben immer noch keine nachhaltige Lösung, um wieder in das Manöver zu kommen. Ja. Und es ist dann schon sehr befremdlich, wenn man erkennt, dass es quasi in Europa immer noch Diskussionen geführt werden über Dinge, die aus meiner Sicht da nicht mehr zu hinterfragen sind. Weil es hat sich so verändert. Also wenn wir glauben, wir können faktisch einen Krieg führen gegen einen Gegner, der sich über Jahre jetzt diese Erfahrungen angeeignet hat, nur weil wir darauf hoffen, dass er sich an die Regeln der Kriegsführung hält, dann liegen wir hier falsch. Das muss uns also bewusst sein. Ja, ich weiß schon, wie viele es ist schwer vorstellbar, dass es in Zentraleuropa jetzt wieder ein Krieg ausbricht, aber niemand weiß, ob schlussendlich das auf lange Sicht auch tatsächlich sich nachhaltig verhindern lässt. Wir haben auch die Besonderheit des hybriden Krieges mit all seinen Unschärfen in der Grauzone. Auch hier sehen wir, dass Drohnen eine große Rolle spielen. Denken Sie daran, Norddeutschland, Drohnenflüge, wo man nicht recht weiß, wie man denen her werden soll und so weiter und so fort. Also das ist schon befremdlich, aber das ist oft wahrscheinlich das Ergebnis, dass die Betroffenheit oft noch zu gering ist und die Leute verstehen, dass es wirklich ernst ist im Wesentlichen. Aber da muss aus meiner Sicht einiges getan werden. Und man muss sich endlich lösen von diesen Grundsatzdiskussionen und muss also gewisse Parameter einfach annehmen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt einen Schritt weitergehen als solches. Ja. Und das betrifft jetzt auch diese grundsätzliche Frage, Stichwort Bewaffnung der Drohnen oder Waffensystem Drohnen.
Es ist definitiv so, dass wahrscheinlich die normative Kraft des Faktischen viele Diskussionen irgendwann obsolet macht, völlig klar. Da sind wir auch schon beim Punkt Drohnenabwehr. Sie haben es eben auch schon angedeutet. Reicht es eigentlich heute noch, Systeme wie Skyranger zum Beispiel zum Schutz von Panzerbataillonen zu beschaffen? In Deutschland soll die Heeresflugabwehr deswegen wieder eingeführt werden, die abgeschafft worden ist mit dem Gepard, der als einziges Waffensystem in der Ukraine so richtig gut funktioniert. Oder müssen Panzer auch selbst so ausgerüstet sein, dass sie sich allein gegen Drohnenangriffe verteidigen können?
Es muss eine Kombination von unterschiedlichen Elementen sein. Es muss bereits viel früher beginnen. Ja, wenn Sie sich erinnern können, in der Zeit des Afghanistan-Konfliktes gab es ja die große Herausforderung mit den improvisierten Sprengfallen. Also IEDs hat man sie damals genannt, Improvised Explosive Devices. Und hier war also ganz entscheidend, dass man also festgestellt hat, also es geht nicht so sehr als um die unmittelbare Abwehr oder auch das Reagieren nach einem Sprengstoffanschlag, sondern es geht vor allem darum, vorausschauend bereits Netzwerke zu erkennen, die quasi solche Systeme einsetzen, um diese zu neutralisieren, damit es überhaupt gar nicht zum Anschlag kommt oder zumindest zu erkennen, wo steht der Anschlag bevor. Ja. Und auch hier aus meiner Sicht bei dieser evolutionären Entwicklung von Drohnensystemen ist wichtig, auch darauf zu achten, was kann ich tun, um zu vermeiden, dass es überhaupt zum Einsatz der Drohne unmittelbar am Gefechtsfeld gegen meinen Verband kommt, als Beispiel. Das heißt, man kann also hier bereits im Vorfeld einiges tun. Ob das jetzt zum Beispiel ist, die entsprechende Aufklärung der Dispositive des Gegners, daraus resultierendes Bewirken möglicher Drohnenelemente des Gegners, um damit die Gefahr schon zu minimieren und das restliche an Potenzial noch abzudecken über zum Beispiel den Einsatz von mitfahrender Begleiter, Schutzfliegerabwehr, ob das jetzt das Skyranger ist oder ähnliches, sei dahingestellt. Ja. Aber jetzt rein sich nur darauf zu konzentrieren, jetzt kommt die Drohne, was tue ich jetzt am eigenen Fahrzeug, ist zu wenig. Da muss es auch viel mehr passieren im Wesentlichen. Ja. Das ist dann schon das Letzte, was noch übrig bleibt, dass man dem Fahrzeug dann auch mit Selbstschutzausrüstung ausrüstet und so weiter und so fort. Ob das jetzt passive Maßnahmen sind, wie zum Beispiel diese Gitter, die beide Seiten im Ukraine-Krieg verwenden, oder zum Beispiel auch Systeme wie das in der israelischen Armee mit dem Trophy-System oder anderen, das sehr prominent verteilt ist, also wo man also Panzerbelenkwaffen sogar abwehren kann oder ähnliches. Also es muss also hier immer das Gesamtkonzept gelten. Und die Heeresfliegerabwehr wird eine wesentliche Ergänzung sein für den Verband, der mechanisiert sich im Manöver befindet. Aber es ist nur ein Teilbeitrag. Man muss das also im Gesamten sehen, aus meiner Sicht. Ja. Fakt ist, dass verschiedenste Waffensysteme, wie zum Beispiel der Panzer, die nach wie vor ihren Wert haben und die Stellung haben, weil er ist das einzige System, das also quasi mit entsprechender Feuerkraft, hoher Beweglichkeit und Panzerung Gelände in Besitz nehmen kann, das auch in Zukunft tun muss, aber er kann es nur dann, wenn er eben eingebettet ist in diese Subsysteme und in dieses entsprechende Lagebild, das es ihm möglich macht. Wenn man das ignoriert, ja, dann wird der Panzer in der Ausformung, so wie wir ihn bis jetzt gekannt haben, also in letzter Konsequenz, so wie er quasi noch aus der Zeit des Golfkrieges sich am Schlachtfeld bewegt hat, nicht mehr funktionieren, weil dann wird der Gegner es schaffen, ihn relativ leicht zu neutralisieren. Und wir werden das Problem haben, dass wir nicht Geländebesitz nehmen können.
Das heißt, wenn man heute über Drohnenkriege spricht, muss man eben viel weiter denken. Und natürlich kommt man natürlich dann auch an der Stelle zum Krieg in der Ukraine. Auf der strategischen Ebene will Russland die ukrainische Rüstungsindustrie und die Energieversorgung ausschalten. Auf der operativen Ebene wird aufgeklärt.
Ja. Ich predige ganze Zeit, mittlerweile im vierten Jahr des Krieges, man muss immer hier sauber trennen zwischen der strategischen, operativen und taktischen Ebene. Wir vermischen das immer sehr und wir haben auf allen drei Ebenen den Umstand, dass Russland versucht, mit unbemannten Systemen, aber natürlich auch die Ukraine im Gegenteil versucht, sich auch dagegen zu wehren, durch den Einsatz von unbemannten Systemen hier entsprechende Wirkung erzielt wird. Ja. Und diese Wirkung muss am Ende des Tages messbar sein im Ergebnis. Und das ist das große Problem, was wir hier sehen, dass faktisch die Ergebnisse oft kaum messbar sind und damit also diese Fahrtsituation weiter besteht. Ja. Aber wir haben die Herausforderung der Drohne auf der Gebietsebene, taktischen Ebene, von der Aufklärungsdrohne, von der Drohne, die Sprengkörper abwirft, bis zur Angriffsdrohne, die es schwierig macht, Truppen im Manöver zu führen. Wir haben sie auf der operativen Ebene, weil die Drohne faktisch die Faktoren Kraft, Raum, Zeit, Information wesentlich beeinflusst. Also wir haben ein sehr umfassendes Lagebild auf operativer Ebene in einer Qualität, wie das früher nie der Fall war. Und wir haben sie auf strategischer Ebene, weil der Einsatz der Drohne auf die Tiefe des eigenen Landes zielt, auf die Tiefe des verteidigenden Landes wie der Ukraine. Und wenn dieser Faktor nicht neutralisiert wird, ist es sehr schwierig jetzt für ein Land, also diesen eigenen Krieg, den derartigen, den die Ukraine führen muss, quasi über lange Zeit weiterzuführen, weil einfach die militärische industrielle Kapazität des Landes zerstört wird im Wesentlichen. Ja. Und wenn jetzt einer sagt Drohne, dann ist es so, wie wenn ich zu Ihnen sage Roboter. Jeder hat ein unterschiedliches Bild im Kopf. Die meisten von uns haben wahrscheinlich beim Wort Roboter einen klassischen humanoid aussehenden mechanischen Körper im Kopf. Ja, das kann aber auch was ganz anderes sein. Vielleicht jetzt mit Drohne. Wenn ich zu Ihnen Drohne sage, denkt wahrscheinlich jeder von uns drei an was anderes.
Ja.
Und da wird es sehr oft vermischt im Wesentlichen. Und das ist das große Problem in der Diskussion. Darum ist es wichtig, in der Diskussion hier eine klare Trennung durchzuführen. Eine Möglichkeit ist eben faktisch einmal diese Ebenen zu trennen, dann auch in den Fähigkeiten genau und sauber zu sein, in den Domänen, Sie dürfen nicht vergessen, Domänen sind das militärische Koordinatensystem, in dem wir uns bewegen, vom Landdomain über das Luftdomain, in der Seedomain, Weltraum, Informationsraum, Cyberraum und natürlich das elektromagnetische Feld. Und da muss man also meistens in der Diskussion sauber sein, weil sonst verwirrt es relativ rasch und das kommt dann zu Umschärfen. Und man hat das Gefühl, quasi, dass die Drohne dann einerseits die Lösung, aber andererseits das Problem für alles ist. Das ist aber falsch. Ja. Das ist quasi eine Fähigkeit, die evolutionär wirkt, aber man muss sich damit genau befassen. Und man muss sich aber auch klar sein, was es bedeutet, wenn dann künstliche Intelligenz noch massiv ins Spiel kommt, weil da sind wir dann wirklich in der Revolution, so wie wir schon am Beginn kurz angesprochen haben. Ja.
Ja, das heißt am Ende, wenn ich das richtig oder wenn wir das richtig verstehen, der Panzer wird schon noch benötigt, aber nicht mehr so, wie man es kannte.
So ist es. Der Panzer hat nach wie vor seinen Stellenwert. Wie gesagt, das ist das einzige Mittel, wo sie in der Lage sind, durch Beweglichkeit, entsprechender Kampfkraft und Feuerkraft und Panzerung, also was Überlebensfähigkeit, Besitz zu nehmen. Aber es muss also eingebettet sein im Wesentlichen. Ja? Wenn das war so wie, denken Sie an die Zeit der Schlachtschiffe. Die Erfindung des Torpedos hat eine wesentliche Veränderung herbeigeführt, weil plötzlich konnte ein kleines Waffensystem, also ein Schnellboot zum Beispiel oder ein Torpedoboot, ein großes Schlachtschiff bedrohen. Das hat aber zu diesem Zeitpunkt das Schlachtschiff jetzt nicht obsolet gemacht, ja, sondern das Schlachtschiff musste sich quasi anpassen, musste entsprechende Vorkehrungen treffen, Torpedonetze und so weiter und so fort, um seine Wirkung weiter entfalten zu können. Erst die Eroberung der nächsten Dimension, der Dimension Luft, liefert der Flugzeugträger, hat dann das Schlachtschiff obsolet gemacht. So ähnlich ist es bei uns heute. Wir sehen quasi, die Drohne ist wie der Torpedo, der quasi evolutionär wirkt. Und die künstliche Intelligenz wäre praktisch dann die intelligente Drohne, die möglicherweise dann wirklich also nachhaltig Veränderungen auch in der Art und Weise der Kriegsführung mit sich bringen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja. Da wird also noch viel in den Raum gestellt, was jetzt noch nicht der Fall ist. Aber man sieht natürlich, der Krieg ist der Vater aller Dinge, der Treiber der Entwicklungen. Denken Sie an den Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Wehrmacht ist mit dem Panzer I nach Polen gefahren und ist mit dem Königstiger praktisch dann, hat mit dem Königstiger in Berlin kapituliert praktisch. Ja. In dieser kurzen Zeit, was also hier in der Entwicklungsspanne möglich war. So ähnlich ist es in der Ukraine. Wir sehen jetzt in sehr schnellen Taktung, was also hier möglich ist. Und das zeigt natürlich, dass das der Treiber ist. Das hat übrigens auch schon begonnen nach 9-11. Denken Sie nur an unsere Smartphones. Ja. Viele der Gadgets, die da drinnen sind, sind eigentlich ein Teil einer Entwicklung des militärischen industriellen Komplexes der Amerikaner, die natürlich aufgrund des Umstandes, dass nach 9-11 sich Forschungsgelder in großem Maße verfügbar hatten, damit begonnen haben, wir entsprechend nachhaltig zu wirken. Das war auch bei Drohnen der Fall. Ja. Übrigens, das ist ganz interessant, wenn Sie denken an diese ganzen Predator, Reaper-Drohnen und so weiter und so fort, das können Sie nur dann natürlich leisten, wenn der Gegner faktisch über keine Fliegerwehrsysteme verfügt. In dem Moment, wo er diese hat, wie wir das gesehen haben, in der Ukraine sind diese Drohnen mit massiger obsolet. Sie haben das gesehen am berühmten Beispiel der Bayraktar-Drohne, die sehr gehypt worden ist. Von der hören Sie kaum mehr was, ist ganz klar, weil wenn Sie nicht natürlich mit dieser Drohne nicht gegen Flieger verwehren können, dann ist sie obsolet geworden, so wie wir das auch sehen jetzt in der Ukraine als Beispiel. Dafür übernimmt eine andere Drohnentyp, quasi die Vorherrschaft, wie zum Beispiel die Geran 2 auf der strategischen Ebene, weil sie in großer Zahl sehr wirksam eingesetzt werden kann und die Ukraine ist sich sehr schwer dort dagegen, quasi etwas zu haben, weil sie einfach die Fliegerwehr in zu geringen Umfang verfügbar hat. Ja.
Das heißt, die Zukunft der Ausrüstung von modernen Streitkräften ist definitiv weiterhin auch noch eine Mischung aus den bekannten Systemen wie zum Beispiel Kampfpanzern, Kampfjets, Artillerie, ganz wichtig natürlich auch, gerade in der Ukraine. Das heißt, und Drohnen, das heißt, diese Dinge muss man immer zusammendenken.
So ist es. Ja, auch hier, die Kriegsgeschichte gibt genug Beispiele. Ja. Über Jahrhunderte von Jahren war die Grundausrüstung des Legionärs grundsätzlich unverändert, trotz des Umstandes, dass er quasi praktisch von der Balliste bis zur Steinschleuder Dinge entwickelt hat, ähnlich auch im Mittelalter. Aber trotz des Langbogens hatte der Ritter quasi in seinem Aussehen sich kaum verändert. Erst quasi wirklich revolutionäre Momente, Stichwort Schießpulver, haben dann auch wirklich eine nachhaltige Veränderung herbeigeführt. Ja. Momentan die Grundausrüstung des Soldaten ist unverändert, auch trotz des Einsatzes von Drohnen. Sie muss natürlich ergänzt werden. Es müssen auch die Verfahren geändert werden, entsprechend um auf diese Herausforderungen reagieren zu können. Aber wir sind, wie gesagt, immer noch dabei, dass wir diese Dinge handeln können, wenn wir sie natürlich ernst nehmen. Und das ist das, was ich vorher schon ein bisschen beklagt habe, was mir ein bisschen fehlt ist. Wir haben viele Ambitionen, die wir hören. Wir haben also viele Ankündigungen, die wir hören. Aber wirklich umgesetzt wird das im wenigen Ausmaß. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich telefoniere regelmäßig mit meinen ukrainischen Kameraden, auch nicht wenige, die quasi im Ausland ausgebildet werden. Und die schütteln den Kopf und sagen, das, was man ihnen in der Ausbildung hier beibringt, stimmt also nicht mit dem überein, was sie auf dem Gefechtsfeld erleben, beziehungsweise was sie von ihren Kameraden, die bereits im Gefecht sind, hören. Weil also zum Beispiel der Einsatz von Drohnen ist dort Standard im Wesentlichen. Ja. Und sie kommen jetzt ins Ausland, werden ausgebildet und am Ende der Woche zeigt man ihnen dann eine Drohne, wo man zuerst das Bordbuch ausfüllen muss, damit man sie fliegen darf und so weiter und so fort. Und dann nur bis zu 150 Meter und so weiter sagen die, okay, gut, das ist natürlich klar, das sind andere Bedingungen, das sind Einsatzbedingungen. Aber hier sieht man, dass die Integration noch sehr wenig stattgefunden hat. Ja. Und wenn Sie sich aufmerksam umsehen bei der quasi Weiterentwicklung von Streitkräften, abgesehen jetzt von den Streitkräften, die unmittelbar betroffen sind, weil sie im Kampf stehen, ob das jetzt die ukrainischen Streitkräfte sind, die russischen oder zum Beispiel auch die israelischen oder Nationen, die ihre Streitkräfte, um Erfahrung zu gewinnen, in den Kampf schicken, wie zum Beispiel die nordkoreanischen oder die chinesischen, ja, dann sehen Sie, dass in anderen Streitkräften, da wird noch experimentiert, da wird noch diskutiert, da wird in kleinen experimentellen Einheiten quasi versucht, große Erfahrungen zu sammeln. Aber wie gesagt, im vierten Jahr des Krieges ist es oft sehr ernüchternd, dass also das nicht viel breiter bereits passiert. Ja. Ich weiß schon, Prozesse sind langwierig, Friedensorganisationen eignen sich sehr wenig, was die Einsatzbedingungen nachzustellen, aber trotzdem, es also muss uns da doch vor Augen geführt werden. Die prekäre Lage ist auch hier bereits konkret. Fliegerwehr, wenn wir das vorher angesprochen haben, stellen Sie sich die Frage, was würde passieren, wenn Europa groß angelegt durch eine Luftkampagne eines möglichen Gegners bewirkt werden würde? Wie würden wir uns wehren können? Wir schmunzeln und lachen über die Russen und sagen, naja, die können aber nicht mehr den eigenen Luftraum schützen. Oder wir mitleiden die Ukraine, weil sie es nicht können, weil sie zu wenig haben. Aber stellen wir uns mal die Frage, was bei uns denn los wäre. Sie haben vor 2 Jahren diesen Artikel in der Financial Times gehabt, wo drinnen stand, dass die NATO nur in der Lage ist, 5% ihres Luftraums zu schützen. Stellen Sie sich die Frage, was haben wir verfügbar? Nehmen Sie jetzt Deutschland. Deutschland hat 25% seiner Patriot-Systeme in die Ukraine geliefert, das sind 3 Stück. Ja, das ist von allen, die sich hier beteiligt haben, das signifikant eine Menge. Wenn die Russen eine Eurosteck schicken würden nach Deutschland, mit was würden sie abfangen? Sie können nur hoffen, dass der Aero bald verfügbar ist, weil das ist ein System ähnlich wie dem amerikanischen Tatsystem, das in der Lage ist, diese Mittelstreckenraketen abzufangen im Wesentlichen. Ja. Ansonsten hängt Ihnen das Schutzschild der Amerikaner, wenn Sie die zurückziehen, dann wird es spannend. Ja. Wie kann es sein, dass jetzt im vierten Jahr des Krieges dann auch wirklich mehr passiert ist? Ja. Jetzt auch mit den USA, man schaut auf die USA und wirft dran vor, dass sie hier quasi Lieferungen zurückhält. Aber keiner stellt die Frage, okay, was ist mit den Europäern? Können wir das nicht einfach kompensieren?
In der Tat, spannende Frage.
Ja, wir kennen die Antwort, weil Sie wissen, dass es bis heute zwar schon ein bisschen erhöht, aber doch viel von Waffensystemproduktion bei uns in Handmanufaktur passiert. Ne? Sie haben jetzt gesehen, die Forderung der Ukraine, 2000 Stück Bodenluftraketen für die Systeme IRIS-T, SLS oder SLM. Fragen Sie sich, was die Jahresproduktion ist, wie viel man bereits geliefert hat, und da wissen Sie quasi mit Ernüchterung feststellend, dass da noch einige Luft nach oben wäre. Ne? Sagt Ihnen jetzt nur so nebenbei in Österreich, das ist mir schon bewusst, aber ich sage es einfach. Ne?
Ja. Geht das nicht auch manches viel zu langsam? Ich habe dann mal so mal geguckt, bei Ihnen wurde mal vor, das ist schon über 10 Jahre her, dieses Aufklärungsdrohnensystem Tracker eingeführt oder getestet.
Ich bin da ganz ehrlich, das österreichische Bundesheer kommt nur jetzt langsam in die Gänge, weil die Betroffenheit eine größere ist. Punkt. Ja, davor hat man da jahrelang herumlamentiert, hat die Frage gestellt, braucht man das oder braucht man das nicht. Konnte Systeme, die als Erprobungssysteme beschafft worden sind, über Jahre betreiben, bis sie was am Ende ihrer Lebensspanne waren. Das war das Produkt dessen. Ja. Wenn es die Betroffenheit nicht gäbe, würde sich gar nichts ändern. Und wir hoffen, dass wir jetzt langsam in die Gänge kommen und hoffentlich noch so viel beschaffen und nachrüsten können, dass wir quasi wieder sagen können, okay, das Bundesheer ist in der Halbwegs, braucht man Zustand im Wesentlichen. Ja. Das dauert alles viel zu lange. Ja. Aber gäbe es den Krieg in der Ukraine nicht, gäbe es diese Betroffenheit nicht, auch wenn sie für viele noch immer zu wenig ist, hätte sich gar nichts getan, genauso in Deutschland. Ja.
Wenn
es halt den General auftritt und sagt, ich habe jetzt eh nicht geschafft, durchzudringen zu den Politikern, weil sie haben es verstanden, dann stimmt das so nicht. Es ist die allgemeine Bedrohungsfreiheitszustand, der dazu führt, dass den Streitkräften wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sie sehen es ja an meiner Person. Ich bin ein gutes Beispiel. Ja,
das stimmt. Vor
allem, dass sich niemand für mich interessiert. Niemand. Schon gar nicht in Deutschland. Ja. Jetzt nehmen wir mir die Türe ein und holt mich quasi und sagt, naja, Herr Reisner, was sagen Sie? Der kann Ihnen nur sagen, so, 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 im Wesentlichen. Ja. Aha, okay, na gut, dann müssen wir es tun. Ja, richtig, wir müssen was tun, im Wesentlichen. Ja, jeder in seinem Bereich. Ja.
So ist es, so ist es. Ja, genau. Die Betroffenheit führt dann auch bei manchen zu Popularität, in der Tat. Ja, ich glaube, wir haben...
Das ist der einzige Grund der Bekanntheit im Wesentlichen. Ja, ob das jetzt quasi ich bin oder ob das ein General Freudig ist oder so, das ist der Hintergrund. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ich bin ja oft peinlich betreten, wenn dann nach Vorträgen kommen dann oft Leute zu mir und sagen, ja, Herr Reisner, also dass es Leute wie Sie beim Militär gibt, das hätte man sich nicht gedacht. Ich sage, na, was haben Sie denn erwartet? Ja? Was haben Sie denn erwartet? Einen Vollidioten praktisch in Uniform? Sie haben eine Menge Geld in unsere Ausbildung gesteckt. Jetzt hören Sie uns zu. Vorher haben Sie maximal Desinteresse gezeigt. Ja?
Das ist wohl leider so.
Dass die Medienwirksamkeit wesentlich dazu beigetragen hat, der Bevölkerung zu erklären, der Zustand des Militärs ist kein guter. Wir müssen da jetzt was tun, das ist wirklich ernst. Und das ist das, was wir in unseren Umfragen und so weiter herausleiten. Ja. Darum sage ich auch immer, in Richtung Bundeswehr, und bitte, man möge mir das verzeihen, ich möchte in keiner Art und Weise der Zinne belehren, denn das steht mir auch nicht zu, aber ich sage das bei allen Vorträgen in Deutschland, holen Sie jetzt Ihre Offiziere vor die Bühne oder auf die Bühne, damit die deutsche Bevölkerung wieder Vertrauen in diese findet, damit sie sehen, aha, die Bundeswehr ist eine Institution mit sehr gut ausgebildeten Offizieren, Frauen und Männern. Hier investieren wir jetzt Geld zum Zwecke der Abschreckung, um zukünftig hoffentlich nicht kämpfen zu müssen.
Das ist das Ziel.
Ja. Machen Sie wirklich drüber.
Das ist in der Tat das Ziel. Ja, Herr Oberst Reisner, wie immer spannend, aufschlussreich und informativ. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Und Ihnen weiterhin viel Erfolg.